deutscher Fußballmeister Borussia Mönchengladbach.
Borussia Mönchengladbach ist für mich freitagsabends Blutlicht, die weißen Trikots und da oben auf der Mauer sitzen.
Ich kenne den Club in sehr, sehr vielen Bereichen. Das ist ein Stück Heimat geworden.
Das war Gänsehaut pur. Das sind Momente, die sind sehr besonders in der Karriere.
Montag, Mitgeredezeit. Wir sind wieder da. Folge 18. David, hallo.
Hallo Christoph.
Und irgendwie fühle ich mich etwas zurückversetzt in die letzte Saison. Déjà-vu-Time irgendwie. Schöne Klatsche, schöne Reise bekommen am Wochenende. Und irgendwie fühlt sich irgendwie so ein bisschen so an wie unter dem Kollegen, der jetzt Dortmund-Trainer ist und glücklicherweise auch verloren hat.
Ja, ich habe ähnliche Gedanken hatte ich auch, nachdem letzte Woche wir ja doch ziemlich euphorisch waren, also ob des Stadionbesuchs, aber auch tatsächlich ja, und das gilt ja noch immer, wegen der Leistung gegen die Bayern. Ich meine, gut, jetzt kann man sagen, die haben jetzt auch gegen...
Waren die Bayern so schlecht?
Ja, ich sag mal so, das Spiel gegen den FC spricht jetzt auch nicht unbedingt dafür, dass die schon in Topform sind, aber...
Ja, aber der FC ist doch ein Champions-League-Kandidat jetzt.
Ja, vielleicht. Nein, aber also natürlich war das Spiel gegen die Bayern trotzdem gut, aber das gestern... Jo, das fühlt sich jetzt schon wieder ziemlich danach an wie die letzte Saison in dieser Phase, wo man im Grunde nur unser alter oder ehemaliger Trainer hätte ganz früher mal gesagt, von Spiel zu Spiel denken. Und letzte Saison war das so ein von Spiel zu Spiel irgendwie sich über die Ergebnisse ärgern. Oh, und das fühlt sich heute schon wieder ähnlich an, aber naja.
Ja, trotzdem ist der Fall ja ein bisschen anders gelagert, weil man muss ja schon zur ganzen Wahrheit gehört dann auch. Also das super, super unglückliches Spiel.
Ja.
Mit diesem frühen Gegentor, dann fällt das auch noch genau so. Sommer hält letzte Woche überragend, hält die Mannschaft überhaupt erst im Spiel gegen Bayern. Und dann kriegt er so ein unglückliches Ding. Das ist natürlich, also maximalst ärgerlich.
Ja, aber ist ja auch, also jetzt, wenn wir jetzt noch nur dass dieses 0-1 sprechen, ist ja auch kein dicker Fehler vom Sommer, würde ich jetzt mal sagen. Das ist einfach wirklich... Pech, so, das ist so.
Er wollte ihn halt Uwe Kampfs-mäßig reingucken.
An den Pfosten guckt, hat er ihn ja schon mal. Aber das ist natürlich ärgerlich und du sprichst es an, die Verletzung und so. Ich muss auch sagen, ich habe das Spiel in Gänze tatsächlich gar nicht schauen können. Ich war auf einem Polterabend und die Szene, als wir ankamen, beschrieb das Spiel dann am Ende ganz gut. Ich bin dann mit dem Kumpel zum Fernseher gegangen, das war so 8., 9. Minute. Und das lief so lautlos hinten im Garten und dann sagte er, ach du Scheiße, es steht schon 1-0 für Leverkusen, weil gerade die Wiederholung eines Tores kam. Ja, und dann drehte er sich kurz weg und ich sah den Spielstand oben links eingeblendet, da stand 2-0. Und dann sagte ich so, Elias, ich glaube, es steht nicht nur 1-0 für Leverkusen. Danach haben wir uns an dem Spiel nicht mehr ganz so intensiv gewidmet.
Ja, bei mir war es ähnlich. Ich war voller Euphorie gucken wollen und dann ging es halt so los, wie es losging. Dann auch noch der verschossene Elfmeter. Ich möchte es so nennen, meine Motivation nachher weiterzugucken war jetzt nicht mehr gänzlich vorhanden. Ich habe mich dann anderen Dingen gewidmet, die deutlich spannender, interessanter und kommunikativer waren. Nämlich mit vielen Freunden zwei, drei Flaschen Wein zu trinken. Aber gut, das war dann wirklich ein guter Abend. Ich glaube, den Abend für Borussia kann man halt wirklich abhaken mit ist passiert, hat viele Gründe, sollte aber in der Art und Weise nicht mehr passieren. Und das hat ja glücklicherweise Adi Hütter auch, glaube ich, wirklich ähnlich gesagt.
Sollte nicht mehr passieren. So ist es. Am Ende ist es jetzt eine Niederlage auch nur. Aber was finde ich viel schwerer wiegt, ist oder sind die drei Verletzungen. Ne? Weil das kann ja wirklich über so ein 4-0 hinaus. Drei Punkte, gut, kannst du abhaken, die sind weg. Aber die drei Verletzungen, die werden uns ja wahrscheinlich noch ein bisschen länger beschäftigen.
Ja, und von den Spielern, ne? Das ist halt wirklich also genau. Leiner die Konstante wahrscheinlich in der Abwehr. Immer wieder ein Vorbild in puncto Einstellung, in puncto Laufleistung, unverzichtbar oder schwierig zu ersetzen. Jetzt wird ja vermutlich Skelly rechts spielen, Benzebaini links, wenn er denn auch wieder komplett fit ist.
Ja, und das ist es. Dann hast du, ich meine, jetzt kommt Benzebaini dann hoffentlich wieder, wird aber ja, das ist ja natürlich, auch nicht sofort bei 100% sein. Oh, und dann hast du auf der anderen Außenbahn Skelly, den wir auch gelobt haben und so, aber der Junge ist halt 18 und der ersetzt einen Stevie Liner, der unglaublich zuverlässig ist und unglaublicher Arbeiter und eben auch jemand, der die Mannschaft, glaube ich, ja, auch mitziehen kann. Das ist jetzt keine einfache Vertretung, die er da hat.
Nee, und vorne die Jungs, wenn die jetzt beide auch länger ausfallen sollten, wir zeichnen Sonntagabend auf, da steht jetzt nur fest, dass Thuram bis auf Weiteres, so wie Borussia das ja neuerdings immer bekannt gibt, ausfällt. Player, da gibt es so noch keine abschließende Untersuchung. Das wäre natürlich richtig hart, ne? Zum Glück ist es nur ein Spiel und dann kommt die Länderspielpause. Vielleicht spielt uns das irgendwie in die Karten. Das wäre schon personeller Aderlass, der wäre natürlich extremst.
Ja, und bei Thuram kommt er eben auch hinzu, dass er ja vermutlich auch so der Spieler gewesen wäre, der jetzt gerade am ehesten noch hätte gehen können, was Borussia dann wiederum finanziellen Spielraum gegeben hätte. Das ist jetzt ja wahrscheinlich auch deutlich schwieriger.
Ja, ja, wobei da ist ja Spekulatius ohne Ende, ne? Also die Zeitung mit den vier Buchstaben hat am Wochenende geschrieben, er hätte dem Trainer mitgeteilt, dass er bleiben wird. Aus demselben Medienhaus kam aber irgendwie ein paar Stunden vorher, Inter Mailand hätte jetzt das erste Angebot abgegeben. Also ich glaube wirklich erst, wenn Max Eberl einen Transfer verkündet, dass es wirklich so ist. Alles andere ist, siehst du auch am Thema Zakaria irgendwie. Da ist auch seit Tagen heißt es, jetzt kommt das Angebot. Keine Ahnung. Also, ne? Ich glaube, da müssen wir uns wirklich darauf festlegen, dass wir ersten Transfer dann wirklich, der wirklich auch vonstatten geht, wenn Eberl das sagt.
Ja, da hast du da recht, das ist viel Spekulation. Dennoch ist es ja so, auch abseits von Transfers, und da, das ist ja der Kernpunkt, da haben sich wirklich drei Spieler verletzt, die ziemlich tragende Rollen spielen. Und wenn wirklich Player und Thuram jetzt mal ein bisschen länger ausfallen sollten, boah, dann ist natürlich eine Offensive, Ebbe.
Wir haben ja ausführlich über Patrick Herrmann gesprochen und über seine Vorbildlichkeit in puncto Einstellung, Vereinstreue, Fanliebling. Wir haben auch über das Abschlussverhalten gesprochen und vielleicht ganz lustig, er hat uns geschrieben.
Ich wollte gerade sagen, ich habe gehört, er arbeitet dran.
Ja, er hat uns geschrieben, hat sich bedankt für unsere Worte, so ein bisschen hin und her geschrieben und dann war ein Versprechen von ihm, dass er an seiner Abschlussstärke respektive Schwäche arbeiten wird.
Ja, und ich sag mal so, wenn es jetzt so kommt mit den Verletzungen, dann hat er in den nächsten Wochen ausführlich Gelegenheit, das in der Praxis zu üben, unter Beweis zu stellen. Aber,
also
ja.
wenn du das hörst, lieber Patrick, wir nehmen dich dann beim Wort.
Ja, und wir jubeln doppelt bei deinen kommenden Toren.
Versprochen.
Ja, versprochen.
Naja, aber ganz gut passt, glaube ich, dass wir uns jetzt gar nicht intensiv weiter mit diesem Spiel beschäftigen müssen, wollen, dürfen, weil wir für diese Folge andere Pläne haben.
Genau, wir haben schon voraufgezeichnet ein Gespräch mit Steven Mähler. Steven Mähler ist sehr engagiert bei Nordkurve aktiv, sowas wie der karitative Arm der Fanszene, Borussia Mönchengladbachs und ja, im Gespräch hat er uns sehr, sehr viel erzählt über seine Arbeit, wie es dazu gekommen ist, was Nordkurve aktiv macht, wen sie unterstützen. Und es ging eben auch jetzt ganz aktuell um die Arbeit vor Ort in den Orten, die sehr stark vom Hochwasser betroffen waren.
Genau, und in das Interview, das wir, wie gesagt, voraufgezeichnet haben mit Steven, hören wir jetzt mal rein und wünschen euch ganz viel Spaß.
Ja, herzlich willkommen, Steven. Wir freuen uns sehr, dass es geklappt hat und wir heute mit dir so ein bisschen über Nordkurve aktiv quatschen können. Wir drei kennen uns ja schon ein paar Jahre, haben uns auf zahlreichen Heim- und Auswärtsspielen kennengelernt, so ein paar Touren ja schon gemacht, also jetzt nicht direkt gemeinsam gemacht, aber eben sich an den entsprechenden Orten dann immer mal auf ein Bier getroffen. Aber das geht natürlich nicht allen, die uns jetzt zuhören, so. Deshalb erstmal herzlich willkommen und stell dich doch mal ganz kurz unseren Zuhörerinnen und Zuhörern vor.
Ja, hallo David, hallo Christoph. Erstmal vielen lieben Dank, dass ich bzw. das Nordkurve aktiv an eurem schönen Podcast teilnehmen darf. Ja, zu meiner Person, mein Name ist Steven. Einige kennen mich vielleicht, viele vielleicht auch nicht. Ich bin 37 Jahre und ja, mittlerweile seit, ich weiß es gar nicht, 7 Jahre bei Nordkurve aktiv dabei und macht das mittlerweile auch mit federführend. Ja, und wir versuchen quasi das karitative Engagement aus der Fanszene zu bündeln und Gutes zu tun.
Ja, auch von mir natürlich ein ganz, ganz herzliches Willkommen. Freue mich sehr, dass du unser Gast bist. Jetzt hast du schon gerade so ein bisschen was gesagt zum Hintergrund von Nordkurve aktiv, aber vielleicht nochmal, viele werden es schon gehört haben, viele werden auch eure Aktionen kennen, aber vielleicht nicht alle. Und vielleicht erklärst du nochmal, wie es überhaupt dazu kam, dass Nordkurve aktiv gegründet wurde, was überhaupt dahinter steckt, hinter diesem Projekt.
Ja, gerne. Also Nordkurve aktiv wurde seinerzeit 2010 aus der Ultraszene, speziell von Sotocultura, gegründet. Ja, und die Idee dahinter war einfach, dass man halt erkannt hat, dass es ja ein unheimliches soziales Potenzial in der Nordkurve, in der Fanszene gibt. Und da wollte man einfach versuchen, dieses ja soziale Potenzial zu bündeln und auf diesem Wege halt Gutes für unsere Stadt ja erreichen zu können.
Will ich kurz nochmal einhaken. Du hast gesagt, Potenzial in der Nordkurve. Jetzt müssen wir alle nicht drum rumreden, dass Mönchengladbach jetzt, sagen wir mal, nicht die strukturstärkste Stadt ist. Habt ihr auch da Potenzial erkannt? Also habt ihr euch auch gedacht, pass mal auf, die Stadt kann schon an einigen Stellen Hilfe gebrauchen, soziale Projekte können Hilfe gebrauchen, da wollen wir was tun für Mönchengladbach?
Absolut, absolut. Also natürlich wurde das erkannt. Und natürlich wurde da auch, oder war das mit ein Hauptpunkt, um eben dieses soziale Potenzial zu bündeln, um da gezielt auch weiterhelfen zu können, soziale Projekte zu unterstützen. Der Fokus lag eigentlich immer schon auf Projekte, die irgendwo mit Kindern zu tun haben. Ja.
Als ihr das gegründet habt und auch jetzt in den vielen letzten Jahren eures Engagements, gab es da mal Punkte, wo vielleicht Leute, wo ihr auf Vorbehalte getroffen seid, also wo Leute vielleicht auch, als ihr Projekte angesprochen habt und gesagt habt, hier, wir würden euch gerne unterstützen, dass die Leute dann erstmal skeptisch waren, gesagt haben, Ultras, die uns unterstützen, dass da irgendwie so ein bisschen, ja, Vorsicht geboten, dass die Vorsicht haben walten lassen und euch gefragt haben, seid ihr da überhaupt die Richtigen für oder gab es sowas gar nicht?
Doch, das gab's natürlich. Es gibt's auch heute noch immer wieder, dass da eine gewisse Skepsis da ist. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, auch aus natürlich aus eigener Erfahrung wird diese Skepsis auch ganz schnell ja widerlegt. Man leistet ja Aufklärungsarbeit, man klärt die Leute über unser soziales Engagement auf und ja, dann ist die Welt in Ordnung. Also das passt schon. Also, aber eine Skepsis natürlich. Skepsis gibt's immer wieder.
Was war das so konkret für eine Skepsis oder was waren das für Vorurteile, die euch da entgegengeschlagen sind?
Ja, man hört dann Ultras oder dergleichen und die Leute haben direkt irgendwelche Titelbilder aus der Bild-Zeitung vor Augen, die es ja auch einem dann nicht leichter macht. Man hat natürlich direkt ein negatives Bild. Und ja, da gilt es dann auch Aufklärungsarbeit zu leisten. Das wird dann auch gemacht und ich denke, damit fahren wir dann auch ganz gut. Und das, was am Ende dann auch bei solchen Aktionen dabei herumkommt, stimmt die Leute sehr positiv.
Und jetzt, wir begleiten euch ja als Mitgedacht schon einige Jahre, auch schon ein paar Interviews gemacht. Jetzt kann man auch sagen, dass ihr da natürlich wirklich einige smarte Jungs dabei habt. Das kann man ja hier wirklich mal hervorheben. Deswegen glaube ich, dass die Leute relativ schnell auch von Vorurteilen wegkommen. Du hast eben schon so gesagt, die Projekte, die ihr besonders verfolgt, haben viel mit Kindern zu tun und so. Was ist dir denn besonders hängen geblieben aus den Jahren? Welche Projekte haben dich besonders berührt? Was waren so Herzensprojekte, wo du sagst, boah, das war einfach cool?
Boah, da gibt's ganz viele. Was mich persönlich damals oder vor einigen Jahren gepackt hat, war der Verein Kleeblätter e.V., die Kleeblätter, die befassen sich mit der Thematik Trisomie 21. Da wurden wir immer einfach nur, ja, geherzt. Also das war ein unwahrscheinlich herzliches Verhältnis, was man da aufgebaut hat. Wir stehen auch heute noch mit dem Verein in Kontakt. Fand ich einfach super. Emotional extrem gepackt hat mich persönlich oder auch die anderen vom Nordkorb Aktivteam der Verein Zornröschen e.V. Zornröschen wird aktiv, wenn es um sexuellen Missbrauch geht. Ja, da wurden uns Geschichten dann, was heißt Geschichten, da wurden uns ja wahre Begebenheiten erzählt. Da bleibt einem wirklich die Spucke im Hals stecken. Und da läuft es mir auch jetzt gerade wieder ein Schauer über den Rücken. Das sind schon Dinge, mit denen man da konfrontiert wird, ja, die dann aber auch einen dahingehend ermutigen, dass man genau das Richtige macht und dass man auch genau die richtigen Vereine unterstützt. Auch toll war, wenn wir verschiedenen Institutionen Stadionbesuche in Form von Stadionführungen oder auch zu Spielen ermöglicht haben. Das war auch toll, da einfach die Kinder, die können sich das teilweise überhaupt nicht erlauben oder auch die Familien mal zu Borussia zu gehen. Und wenn wir das dann machen, denen sowas ermöglichen und du guckst in die Gesichter, dann weißt du, du hast alles richtig gemacht.
Du hast jetzt zwei Beispiele von Projekten genannt, um das mal so ein bisschen zu konkretisieren. Arbeitet ihr immer punktuell mit einem Projekt zusammen und sucht euch dann Neues raus? Gibt es Projekte, mit denen ihr wirklich über Jahre immer wieder in Austausch seid, mit denen ihr etwas macht? Oder wie geht ihr daran?
Sowohl als auch. Also tatsächlich picken wir uns immer neue Projekte raus. Projekte, die uns einfach empfohlen werden, wenn wir Aufrufe machen, was weiß ich, bei Facebook, bei Instagram und einfach die Borussia-Familie bitten, uns da Vorschläge zu senden. Da kommt immer Spannendes dann auch auf uns zu, wo wir uns gerne mit befassen. Es gibt aber auch Projekte, wie vorhin genannt, die Kleeblätter zum Beispiel, oder auch andere Projekte, wo wir schon seit Jahren mit im Kontakt stehen und immer wieder mal versuchen, Gutes zu tun. Auch viele Dinge, die gar nicht groß publik gemacht werden, wo man einfach dann mal hilft. Und wenn es nur Kleinigkeiten sind, wenn man mal irgendwo anpacken muss etc. Ja, da gibt's also auch einen Austausch, der über Jahre bereits stattfindet und auch immer wieder punktuell neue Dinge, die wir angehen.
Steven, du hast eben auch schon gesagt, dass ihr eben Stadionbesuche ermöglicht und so. Das heißt, ihr versucht nicht nur mit Geldspenden oder Sachspenden, wie beispielsweise bei der Weihnachtstütenaktion, zu helfen, sondern auch mit Erlebnissen und vor allem mit Erlebnissen rund um Borussia. Gibt es noch andere Beispiele? Weiß ich nicht. Merch oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Jetzt einfach mal so gefragt, wo ihr irgendwie dann Borussia-Bezug mit reinbringt?
Ja, wir haben, also es sind wirklich Kleinigkeiten. Wir haben zum Beispiel schon von Einrichtungen Familienfeste oder Trödelmärkte, die verschiedene Einrichtungen organisiert haben, dann zum Beispiel mit Trikots für die Tombola, die haben wir gesponsert, sowas. Aber unterm Strich sind halt die Stadionbesuche, die wir ermöglicht haben, oder auch die Stadionführungen. Das ist auch eine ganz tolle Sache, wo man ganz viel mit bewegen kann. Und ja, wo wir auch so ein bisschen auch unseren Fokus drauf legen, mit vielen Kleinigkeiten auch möglichst viel bewegen. Ne? Und das ganze Jahr vor allem über.
Wie reagiert denn da Borussia auf euch? Also so generell, habt ihr da einen konstruktiven Austausch? Weil die haben ja auch die eigene Stiftung, versuchen da, glaube ich, auch selbst so ein paar Sachen zu machen. Hat sich das über die Jahre irgendwie entwickelt, verbessert, verschlechtert? Keine Ahnung.
Tatsächlich haben wir einen ganz guten Draht zu Borussia und Borussia kennt auch Nordkurve aktiv. Wir sind gerade dabei, auch so ein kleines Netzwerk zwischen dem FPMG, Nordkurve aktiv, Borussia Mönchengladbach aufzubauen. Da gab es zu Corona-Zeiten die ersten Online-Meetings und ich will hoffen, dass das jetzt bald auch in echt mal weitergeht. Und ja, wir sind da im Austausch und ich denke, dass das auch eine gute Sache ist, in die richtige Richtung, untereinander auch.
Wenn du jetzt über den Austausch mit dem Verein sprichst, stellt sich bei mir so ein bisschen die Frage, wie ist es mit Spielern? Gab es da jetzt über die ganzen Jahre, wo ihr es gemacht habt, mal Typen, die ja an euch herangetreten sind, mit denen ihr Kontakt hattet, die sich mit eurem Projekt beschäftigt haben? Hat dir da irgendjemand besonders imponiert?
Ich weiß doch, ganz kurz reingrätschen, dass ihr mal echt ganz, ganz engen Draht zu Stranzl hattet, oder?
Ja, genau. Stranzl ist natürlich auch mein persönliches Highlight, auch weil ich den Menschen Martin Stranzl und den Spieler Martin Stranzl einfach beeindruckend fand. Das war ein ganz toller Typ. Der hat uns tatsächlich mal einfach, ich glaube, das waren damals 5.000 Euro gespendet, er und seine Frau. Und dann checkt man so das Konto, um so ja den neuesten Stand im Auge zu haben. Und dann, was ist das für eine Summe? Ja, dann hat Martin Stranzl, und er wollte da auch eigentlich gar nicht groß irgendwie was erwähnt werden oder dergleichen. Er hat einfach gemacht, und das hat mich schon imponiert. Doch, das war eine tolle Sache. Also Martin Stranzl, die Aktion ist schon hervorzuheben. Aber auch damals Mike Hanke, der hat uns mal seine Schuhe gespendet und die haben wir versteigert. Eine richtig coole Sache war, dass Granit Xhaka uns damals den Derby-Siegerball, ihr habt wahrscheinlich alle das Tor gegen den FC in Erinnerung, und der Ball, den hat er uns halt gespendet und den haben wir versteigert. Aber ich glaube, wir hatten auch mal Trikots bekommen von Moda Hut damals oder jetzt auch in der Vergangenheit auch Matze Ginter oder auch Christoph Kramer. Doch, also da ist schon, gibt es da die ein oder anderen Spieler bei Borussia, und das freut uns natürlich auch immer wieder, wenn man da irgendwie Unterstützung bekommt.
Ja, ist ja auch ein Zeichen der Wertschätzung gegenüber euch, aber ja auch ein Zeichen, dass sich Spieler, ne, Fans meckern ja immer viel über diese Welt und oft sicher auch zu Recht, aber da gibt es ja jetzt Beispiele, die du genannt hast, die dann zeigen, naja, es ist eben nicht alles schwarz-weiß und es gibt schon Jungs, die sich da ein bisschen mehr mit solchen Dingen beschäftigen. Die Geschichte mit Stranzl, das hatte ich auch schon mal gehört, ist der denn wirklich, das interessiert mich jetzt nochmal, einfach so hat er die 5.000 Euro überwiesen, ihr hattet vorher gar keinen Kontakt mit dem oder wie war das? Oder war das für eine bestimmte Aktion, weißt du es noch?
Ja, null Kontakt. Es war einfach auf einmal diese Summe auf dem Konto. Das heißt, er muss ja auch Nordkurve aktiv gekannt haben. Er muss dann, ich weiß nicht, im Internet recherchiert haben nach Kontonummer oder dergleichen. Und das hat uns alle schon heftig imponiert, ne? Dass da ein Spieler einfach mal 5.000 Euro, macht ihn wahrscheinlich nicht arm, aber für uns eine Wahnsinnssumme.
Zeigt, finde ich, einmal mehr, was der halt für ein Typ ist, ne? Also David, wir durften ihn ja auch für mitgedacht im Interview mal treffen und haben super lang mit ihm gequatscht. Einfach ein mega Typ, finde ich. Echt. Also das, die Geschichte bestätigt das wieder absolut, reflektiert, aufgeräumt. Guter Fußballer, guter Anführer auf dem Platz, aber eben auch offensichtlich ein grandioser Privatmensch.
Ja, und jemand, der sich auch als Fußballprofi total seiner Verantwortung, seiner Privilegien bewusst ist. Das ist schon schön.
Steven, jetzt gab es zuletzt natürlich, oder war total euer Einsatz im Fokus und auch in den Medien rund um die Flutkatastrophe. Das wollen wir natürlich auch thematisieren. Vielleicht nimmst du plakativ an diesem Beispiel mal alle Zuhörerinnen mit. Wie läuft sowas dann ab? Also da passiert dann eine Katastrophe, ihr erfahrt irgendwie von Leuten, die da betroffen sind, ihr erfahrt dieses Leid, wie entscheidet ihr dann, pass mal auf, da wollen wir was machen, und wie schnell werdet ihr dann da aktiv?
Ja, man muss das Ganze vielleicht nochmal ein bisschen weiter zurückdrehen. Irgendwie, seit fast 2 Jahren wird unsere Arbeit so ein bisschen auf den Kopf gestellt. Damals ging es mit Corona los und hat alles irgendwie durcheinander gewirbelt. Und jetzt kam die Flutkatastrophe, wo uns, wie wahrscheinlich auch allen anderen, erstmal ganz übel wurde, was da passiert ist mit den ganzen Menschen. Die Bilder hat, glaube ich, jeder von euch vor Augen. Und ja, das ging dann eigentlich ganz schnell. Natürlich haben wir auch einen obligatorischen WhatsApp-Chat, und wo dann schon die Ersten geschrieben haben, guckt mal und was da passiert. Und man bekommt natürlich auch ganz schnell mit, dass auch Borussen oder auch Jungs aus den aktiven Gruppen zum Teil betroffen sind. Ja, und da war für uns eigentlich ganz schnell klar, wir machen da was. So, und dann haben wir uns mit dem mit De Kull abgestimmt, ob wir da, wenn wir zu Sachspenden aufrufen, ob wir da De Kull als Zwischenlager, als Lager nutzen dürfen, was dann auch echt super schnell ging da der Daumen hoch, also ganz toll, auch vom De Kull. Ja, und dann haben wir aufgerufen über die sozialen Medien, über die Homepage dergleichen zu Sachspenden. Und ja, was dann da an den zwei Tagen, wir hatten zwei Tage im De Kull angeboten, was dann da gespendet wurde, krank. Also da, was unglaublich, wie Mönchengladbach da dann halt Nordkorrektiv dann unterstützt hat. Ja, war schon Wahnsinn und echt sehr beeindruckend. Danach haben wir dann auch irgendwann einen Cut gemacht und haben ja dann noch aufgerufen, dann bitte noch, ja, so Geld zu spenden. Und da haben wir mittlerweile auch noch eine schöne Summe zusammenbekommen. Ja, und so ging das. Es ging eigentlich relativ schnell, um nochmal so auf deine Ausgangsfrage zurückzukommen, von der Umsetzung her bis zum Ertrag, den man dann bekommen hat.
Für alle, die das, also auch wir haben ja dann zu Spenden aufgerufen, so hier in unserer Hörerschaft und Leserschaft. Was ist da am Ende, ich weiß nicht, kannst du das beziffern, für alle, die es nicht wissen oder noch nicht wissen, was da am Ende geflossen ist an Spenden, was ihr zusammengetrommelt habt?
Also wir haben bisher, hoffe ich, dass wir die 10.000 geknackt haben und es läuft noch. Es kann auch noch, natürlich, noch gerne gespendet werden. Jeder Euro hilft da natürlich. Ja, und wir sind gerade mitten in den Überlegungen und wir haben auch schon ja das erste Projekt, wo wir im Austausch sind mit einem betroffenen Borussia-Fan aus der Region Ahrbrück, Altenahr da unten. Ja, und sind da gerade in der Phase, wo wir das abstimmen, wo das Geld denn hinfließen soll. Ist aber noch nicht spruchreif, also ist gerade noch in der Bearbeitung quasi.
An wen wendet ihr euch da für so eine Abstimmung? Also habt ihr da außerdem, also du sagst ja, ihr habt persönliche Kontakte und persönliches Schicksal, aber gibt es da irgendwie Stellen, an die ihr euch wendet?
Ja, hatten wir alles zum Teil diskutiert, aber wir haben jemanden, der uns auch nahesteht da unten, der persönlich auch den Zart getroffen hat und ja, da hat man dann einfach mal drüber gequatscht, hör mal, hast du nicht Ideen, können wir da unten irgendwo beim Aufbau gezielt vor allem mithelfen, das ist uns ganz wichtig, dass das Geld wirklich, dass wir durch die Fanszene und auch viele andere Personen gesammelt haben, dass das wirklich 1:1 in das Projekt XY reinfließt. Das ist uns ganz wichtig. Und ich denke oder wir denken, dass dann natürlich da so persönliche Kontakte aus den Gebieten dann natürlich ja extrem hilfreich sind, dass das dann effektiv fließt, das Geld.
Ja, definitiv. Und wenn man nochmal die 17.500 dazu nimmt, die der Supporters Club gesammelt hat, ist da wirklich eine Menge zusammengekommen, worauf man, glaube ich, echt stolz sein kann. Plus der Verein hat ja auch noch echt viel Kohle gesammelt, was da aus Mönchengladbach in die Region fließt. Das ist, glaube ich, schon sowohl aus der Fanszene als auch dann vom offiziellen Club echt cool und schön, dass sich da alle irgendwie so mit einbringen im Rahmen ihrer Möglichkeiten.
Ja, eine Sache fand ich besonders imponierend in der ganzen Flutwasser-Katastrophengeschichte, dass wir halt über Borussia Mönchengladbach an einen großen Sponsor herantreten konnten, beziehungsweise dieser Sponsor ist an uns herangetreten und dann ein Mitglied von Nordkurve aktiv diesen Sponsor auch direkt in die entsprechenden Gebiete vermitteln konnte, um ja Sicherheitsschuhe zu spenden. Und das dann auch dort vor Ort in einer beeindruckenden Vielzahl gezielt tätigen konnte. Das war auch echt eine schöne Sache, wo wir einfach ja vermitteln konnten, und um da auch gezielt und effektiv zu helfen.
Wisst ihr, wie der Sponsor auf euch aufmerksam geworden ist? Also hat Borussia euch da empfohlen oder wie kam das? Weißt du das?
Kann ich gerade noch nicht mal genau sagen. Da müsste ich mit meinem
lieben Kollegen vom Nordkorb Aktivteam nochmal genau Rücksprache halten, weiß ich tatsächlich gerade gar nicht so genau. Ich weiß, dass der Sponsor sich bei ihm gemeldet hat und er dann halt entsprechend gezielt und effektiv die ganze Geschichte dann vermitteln konnte.
Ja, aber auch cool, wenn man dann doch irgendwie sieht, dass es nicht immer die ganz großen, wir müssen jetzt eine riesige Spende raushauen, wir müssen jetzt unbedingt so und so viele Sachspenden an den Mann bringen, sondern dass es manchmal auch das Kleine ist, das kleine Fünkchen, sage ich mal, aus dem dann was Großes entsteht.
Absolut, das ist, ja, das kann man sich immer wieder vor Augen halten, dass auch durch Kleinigkeiten einfach irrsinnig viel erreicht werden kann. Und wenn es dann halt nur, wie jetzt in diesem gezielten Fall, einfach nur das Vermitteln ist. Ich vermittle dich an Personen oder an den Personenkreis XY. Und das ist schon eine schöne Sache, ja.
Und wir wollen in diesem Podcast keine Werbung machen, aber jeder, der sich aufmerksam mit Borussia Mönchengladbach beschäftigt und der Sponsorenwelt, weiß natürlich, wer gemeint ist, welche Firma das war.
Jetzt werden wir die Öffentlich-Rechtlichen, müssen wir sagen, es gibt auch noch andere Firmen, ne?
Ja, das lassen wir dann, das lassen wir dann mal sein. Gab es denn Schicksale, um jetzt mal konkret nochmal zu fragen, die dich so besonders berührt haben? Ich meine, du hast gesagt, wir haben alle die Bilder noch im Kopf. Es ist ein wahnsinniges... Ja, wahnsinnige Schicksale, wahnsinnige Bilder, die man da gesehen hat, Geschichten, die man hört. Hast du selbst von betroffenen Borussen Geschichten gehört, wo du denkst, boah, also Wahnsinn?
Ja, schon, leider, ne? Und ja, da läuft es einem halt echt nur kalt den Rücken runter, ne? Und auch von Jungs, die dann da unten aktiv vor Ort waren und auch geholfen haben, auch aus der Fanszene. Und ja, wenn man die Reden hört, das ist einfach, boah, schaurig. Also, ja, kann ich nicht mehr zu sagen. Also wirklich schaurig. Also was da den Leuten da passiert ist da unten. Und wie gesagt, auch die persönlichen Kontakte, mit denen man da unten spricht. Ja, das ist... Ja, eine ganz schlimme Kiste, ja, auf jeden Fall.
Ich hatte es schon mal gehört, irgendwie, dass Jungs auch weiterhin runterfahren und helfen. Das heißt, da seid ihr weiterhin auch oder aus eurem Dunstkreis weiter aktiv und helft auch vor Ort mit Manneskraft sozusagen.
Also es gibt Leute aus der Fanszene, die jetzt schon des Öfteren da runtergefahren sind und geholfen haben. Das ist mir bekannt, ja. Wir von Nordkurve aktiv jetzt speziell. Wir hatten es dann durch einen anderen Fanclub ermöglichen können, dass wir die Sachspenden, die wir bekommen haben, ich denke, das sollte man auch erwähnen, dann durch deren Hilfe, die Jungs haben einen LKW besorgt, die hatten Sprinter, Manpower, unfassbar, also in kürzester Zeit. Also auch vielen Dank an die Jungs. Ich glaube, die Leute, die gemeint sind, die fühlen sich jetzt angesprochen, hoffentlich. Das war schon ganz stark, was dann da auf die Beine gestellt wurde. Es wurde gezielt unten die Region Altenahr, Ahrweiler angefahren. Man konnte gezielt die Sachspenden, die wir eben sammeln konnten, durch die ganze Borussia-Gemeinde dort vor Ort auch an die betroffenen Personen weitergeben. Und ich denke, das ist genau das, worauf es dann in der Situation auch ankam.
Besonders NRW war ja sehr stark betroffen. Auch die Gegend, über die du jetzt sprichst, liegt ja dann auch in einem Gebiet, wo ja tatsächlich drumherum auch viele andere Städte mit ja, Fußballfans, Fußballfanszenen sind. Habt ihr da vor Ort ja, in den betroffenen Regionen bei eurer ja, aktiven Hilfe auch andere Fans anderer Vereine getroffen?
Ich persönlich kann das jetzt gar nicht so beurteilen. Ich weiß, dass auch das Engagement aus anderen Fanszenen, gerade von den NRW-Vereinen, dass die auch zu Spenden aufgerufen haben etc. Vor Ort kann ich dazu jetzt so nichts sagen, das weiß ich nicht. Aber ich denke auch, dass da natürlich irgendwo ein gewisses Engagement an den Tag gelegt wurde.
Das Ganze ist ja jetzt irgendwie in der Zeit passiert, wo, ich sag mal, aktive Fußballfans eine Bindung zum Sport schwerer fällt. Hat das irgendwie in eurem Nordkurve-Aktivkreis diese ganze Flutsache und die ganze Orga, die ihr dann da reingesteckt habt, von ich muss mich drum kümmern, welche Spenden werden gebraucht, wo wird das hingebracht, wo kann das gelagert werden, wo wird das dann gezielt eingesetzt? Hat dich oder euch das irgendwie vom Fußball weggebracht, sage ich mal, weil ich jetzt schon mal mit ein, zwei Leuten gesprochen habe, die auch sagen, ich habe gar keinen Kopf für Fußball gerade. Erstmal, weil mir der Sport nicht mehr so nah ist und zweitens, weil ich gerade wirklich wichtige Dinge mache, die der Gesellschaft wirklich was bringen.
Puh, schwierige Frage. Kann ich, glaube ich, nur für mich persönlich beantworten. Ja, und ich hatte zu der Zeit, wo jetzt oder gerade auch aktuell, man hat irrsinnig viel zu tun mit organisatorischen Dingen. Man ist jeden Tag am Telefonieren mit irgendwelchen Leuten und organisiert und macht und kümmert sich, wir auch im Team, alle zusammen. Ja, und tatsächlich ist es so, dass man dann manchmal den eigentlichen Fußball auch vergisst, weil der dann an dieser Stelle auch unwichtig wird, weil wir haben hier Themen, wo wir uns mit befassen, wo wir helfen wollen. Und das steht dann erstmal im Fokus, gerade bei solch einschneidenden Dingen. Und tatsächlich erwischt man sich dann dabei, dass dann auch der Fußball an sich ja mal so an zweiter Stelle rückt. Ne? Das kann ich zumindest von mir so sagen. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei den anderen ist, aber ich denke schon, dass man dann da den Fokus hat, ja, auf vielleicht wichtigere Dinge.
Was ich in so einer Situation für mich da mal rausziehe, also ist ja ganz klar, müssen wir überhaupt nicht drüber sprechen, dass das, was da passiert ist, dass da Menschen ihre Existenz verloren haben oder zumindest stark, sehr, sehr stark darunter leiden und gelitten haben.
Ja, und ihr Leben halt einige, ne? Das ist halt, und zwar nicht wenige, eine dreistellige Zahl.
Also das ist natürlich ein Ereignis, was unglaublich ist. Und dass man da der Fußball erstmal in den Hintergrund rückt, ist ja völlig selbstverständlich. Aber ich finde, in so einem Gespräch, auch jetzt zwischen uns, kommt ja wirklich raus, was so eine Fußballfanszene, die Begeisterung für jetzt in dem Fall Borussia Mönchengladbach, einen Verein, und du sagtest auch andere Fans oder Fans anderer Vereine haben sich da engagiert, was aus so einer Leidenschaft für einen Verein erwachsen kann, auch wirklich weit über den Fußball hinaus, weil das ist ja jetzt alles völlig unabhängig erstmal von irgendeinem Spiel im Stadion passiert, sondern das waren Menschen, die sich irgendwann mal über Borussia Mönchengladbach kennengelernt haben und sich jetzt zusammengefunden haben und einfach praktisch Leuten vor Ort richtig versucht haben, aus der Scheiße zu helfen. Und ich finde, sowas ist eine Geschichte, die super, super schön ist und einen dann doch irgendwie wieder so erinnert, was der Fußball eben auch leisten kann, abseits von diesem ganzen Wahnsinn, den man vielleicht rund um den Fußball immer wieder manchmal vergisst. Hattest du denn schon vor dieser Flutkatastrophe so ein bisschen den Eindruck, dich vom Fußball entfernt zu haben, oder münzt du das jetzt wirklich nur auf diese Zeit um die Hochwasserkatastrophe?
Nein, also ich habe jetzt schon zu Corona-Zeiten persönlich gemerkt, dass irgendwo etwas nicht so ist, wie es vielleicht sein sollte. Und ich denke, da spreche ich auch für ganz viele Fußballfans. Ja, es ist nun mal wirklich jetzt schwierige anderthalb Jahre gewesen und ich freue mich wie viele andere auch, dass es jetzt langsam losgeht wieder. Und ich selber war jetzt zwar noch nicht im Stadion, aber ich freue mich bald auch darauf, wenn wieder hoffentlich volle Stehplätze im Stadion garantiert werden können. Volles Gästekontingent und mit allem Zip und Zap, so wie wir das kennen. Und auf jeden Fall hat das ganze Stadionerlebnis in der letzten Zeit darunter oder auch das Interesse ein bisschen darunter gelitten. Und da kamen für mich persönlich aber auch verschiedene Dinge zum Tragen, sei es gewisse Dinge auch rund um die Europameisterschaft etc., was mich persönlich wurmt. Aber ich glaube, da schweife ich jetzt ein bisschen vom Thema ab. Was einen, ja, der moderne Fußball halt, was einen irgendwo dann schon ärgert, wurmt und wo man sich dann vielleicht nicht so mit identifizieren kann. Und das ist, glaube ich, mit so ein Aufhänger, warum man sich so ein bisschen distanziert. Was aber natürlich auch der Corona-Pandemie zu schulden kommt. Und ich will einfach hoffen, dass es bald wieder richtig losgeht und man mal wieder mit allen Kumpels im Stadion steht und man das alles so auslebt, wie man das ausleben möchte und wie man das vor allem gewohnt ist.
Aber das finde ich genau bei dem Punkt ganz interessant, David, was du eben gesagt hast, dass eben vielleicht der Fußball dann nicht mehr dieses gemeinsame, man fährt jetzt gerade zu Auswärtsspielen wieder mit der ganzen Fanszene und steht da gemeinsam mit 5000 Leuten im Block in Augsburg, was weiß ich wo, München, Dortmund, keine Ahnung, sondern dass es halt eben dann andere Sachen gibt, wo man sich irgendwie doch wieder drauf committet, wo irgendwie alle Teile der Fanszene im Rahmen ihres Möglichen an einem Strang ziehen, ein Projekt fördern, eine Spende ableisten, eine Sachspende bei euch vorbeibringen oder. Das ist ja eigentlich schön zu sehen, was daraus erwächst. Und darauf seid ihr ja auch krass angewiesen. Wenn ich hatte eben schon mal diese Weihnachtstütenaktion beispielsweise genannt. Also das ist ja schon auch Teil eurer Arbeit, dass ihr eben Unterstützung von außen bekommt.
Also ganz klar, das möchte ich auch hier erwähnen. Also ohne die einschlägigen aktiven Ultragruppen in Mönchengladbach und auch der ganzen aktiven Fanszene wird das Projekt Nordkurve aktiv nicht so funktionieren, wie es funktioniert. Also das muss man ganz klar sagen. Das Engagement aus der Fanszene heraus ist irrsinnig groß. Ja, und davon lebt man ja auch ein Stück weit. Das bringt einen in der Arbeit nach vorne. Man hat über die Jahre jetzt ein gigantisches Netzwerk aufgebaut, was natürlich immens wichtig ist. Und ja, so leben wir halt unser Projekt. Klein, aber fein, finde ich. Aber dafür wirklich das ganze Jahr über. Es ist bei vielen anderen Fanszenen so, dass man halt, was weiß ich, einmal im Jahr obligatorisch zu Weihnachten eine große Spende raushaut. Da kommen auch beeindruckende Summen zusammen, gar keine Frage. Aber wir machen das in Mönchengladbach. Das ist irgendwo dieses Familiäre, was wir auch irgendwo leben. Und wir können viele Menschen mit Kleinigkeiten glücklich machen. Und das ist echt schön. Dieses Bodenständige halt.
Und tatsächlich, so ein Gespräch hier zeigt ja dann auch, dass insbesondere nach so einer langen Zeit, du hast es ja angesprochen, man hat sich ewig nicht mehr gesehen im Stadion. Und da könnte ja der Verdacht aufkommen, vielleicht entfernen sich auch die Fans so ein bisschen voneinander. Aber genau mitten in einer solchen Phase, so ein krasses Engagement von Fans, zeigt ja eigentlich, dass Fußballfansein irgendwie viel mehr ist als nur in Anführungszeichen 2-1-Sieg oder ein gemeinsamer Stadionbesuch. Das ist natürlich ein großer Teil des Fußballfanseins, aber das schafft noch viel, viel mehr, dieser Sport und diese Begeisterung.
Absolut, also dieses Karitative für mich war schon immer ein ganz, ganz großer Punkt vom aktiven Fan her, aber auch einer gesamten Fußballszene. Also aktives Engagement macht für mich ganz viel aus, was das angeht, ja, definitiv.
Und natürlich wollen wir dir auch die Chance geben, hier nochmal aufzurufen. Ne? Also was braucht ihr? Wie kann man euch unterstützen, wenn jetzt Zuhörerinnen irgendwie sagen, Mensch, ich will den Jungs helfen, ich will mich bei Projekten einbringen, vielleicht jetzt gerade bezogen auf die Flutkatastrophe, aber eben auch darüber hinaus in eurer dann hoffentlich bald wieder normalen Arbeit. Wie kann man euch unterstützen?
Ja, natürlich das Einfachste ist natürlich Geld spenden. Geht gerne auf Facebook, auf Instagram, ihr werdet Nordkurve aktiv direkt finden. Oder halt auf die Homepage nordkurve-aktiv.com. Da findet ihr auch einen Reiter mit Spenden, wo ihr uns gerne unterstützen könnt. Was mich persönlich oder uns persönlich vom Nordkurve Aktivteam auch immer freut, schickt uns eine Nachricht mit Ideen. Wen können wir unterstützen? Natürlich sollte schon aus der Vitusstadt sein, aus Mönchengladbach, wobei wir auch mittlerweile so ein bisschen das Umland Mönchengladbach mit einbeziehen und versuchen, damit zu integrieren. Um Tipps sind wir immer mega dankbar und wir konnten auch schon echt viele Tipps annehmen von Leuten, die uns geschrieben haben, wo wir Institutionen mitgeteilt bekommen haben, die wir unterstützen konnten. Das ist echt eine super Sache. Also da sind wir immer, immer dankbar, wenn da was kommt. Also nicht nur die klassischen Geldspenden, auch gerne Tipps, wo Hilfe benötigt wird, wo können wir spenden. Das ist eine tolle Sache.
Ja, schön. Schönes Wort zum Ende. Ich glaube, jeder oder jede, die jetzt hier, wenn ihr zugehört habt, euch angehört habt, was da für ein Engagement hintersteckt, dass da Leute sich ja mit Herzblut ihre Leidenschaft zu Borussia wirklich in was Gutes umwandeln, sollte ein Zeichen sein, wenn ihr Ressourcen habt, überlegt doch mal, ob ihr euch auch mal an Nordkurve aktiv wendet. Ja, Steven, vielen lieben Dank für deine Zeit, für dein Engagement. Hat Spaß gemacht. Wir und hoffentlich auch ihr an den, wo auch immer ihr uns zuhört, habt viel Neues erfahren.
Wolltest du an den Bildschirm sagen?
Ah ja, du merktest, wie ich gerade nach Worten rang, ne? An den Empfangsgeräten. An den Kopfhörern. An den Empfangsgeräten, ja. Vielleicht hören das ja auch Leute über Bluetooth-Boxen oder so. Wer weiß.
Mag sein, ja. Auf jeden Fall tausend Dank, Steven, für die Einblicke. Ich glaube, das hat auch vielen Zuhörerinnen nochmal geholfen, euer Engagement zu verstehen, eure Genese, eure Geschichte zu verstehen. Und ich fand es cool, was du am Ende gesagt hast. Nutzt die Chance und schlagt eben auch Projekte vor, die ihr kennt. Die Jungs werden das dann prüfen und werden eventuell dann auch ein Projekt bei euch in Gladbach oder im Gladbacher Umland unterstützen. Und dann hat man ja eben auch wieder diesen Austausch und dieses Gemeinsame. Und dann ist, glaube ich, vor allen Dingen diesen Projekten geholfen. Also vielen, vielen Dank.
Ja, vielen Dank euch auch. Und vor allem, dass wir hier an eurem Podcast teilnehmen durften. Das hat mich sehr gefreut. Stellvertretend auch fürs Nordkurve Aktivteam. Ja, und in diesem Sinne, Lotjon, und macht's gut.
Da gibt's natürlich nichts zu danken. Gutem Engagement, guten Sachen geben wir gerne Reichweite. Und ja, würde ich sagen, gebe ich zurück. Lotjon, mach's gut, Steven.
Macht's gut.
Ja, das war unser voraufgezeichnetes Gespräch mit Steven. Ich glaube, ein paar sehr, sehr interessante Einblicke, vor allem im Hinblick darauf, ja, was macht Nordkurve aktiv, wie sieht die Hilfe vor Ort aus jetzt im Hochwassergebiet, und vor allem sehr, sehr wichtig, dass es sowas überhaupt gibt und dass das Fansein so etwas schaffen kann, Christoph, oder?
Ja, und vor allen Dingen aus der Ultraszene, ne? Also das, da haben wir ja auch mit ihm drüber gesprochen, es gibt eben Vorbehalte und nicht jeder muss die Ultras auch positiv sehen, genauso wie nicht jeder uns positiv sehen muss und nicht jeder das Fanprojekt positiv sehen muss, aber man sollte eben sehen, dass eben alle Teile der Fanszene auch im Rahmen ihres Möglichen sich einbringen, und ich glaube, dafür und für das Verständnis war dieses Interview sehr, sehr cool, und ja, danke an der Stelle nochmal an Steven auch.
Ja, vielen Dank. Und Lotjon, sagte er, Lotjon heißt es dann jetzt auch, für unsere Jungs auf dem Weg nach Berlin, wo es schon so ein bisschen Druck hinter ist, oder?
Ja, also ne, wir haben es ja ganz am Anfang gesagt, dass das jetzt nur eine Niederlage war gegen Leverkusen, aber ich finde jetzt noch eine Niederlage, darf jetzt eigentlich nicht kommen. Also jetzt gar nicht irgendwie, dass man sagt, man muss in die Champions League oder so, aber man hat ja schon einen Anspruch, und jetzt komplett fehl zu starten, das wird schon wehtun.
Ja, total, zumal das gegen Leverkusen 3 Punkte gegen einen, ja, direkten Konkurrenten waren. Union, muss man mal gespannt sein, wie die jetzt dieses Jahr über 34 Spieltage sich schlagen werden, aber letztes Jahr war Union eben das Team, was uns da oben, was heißt da oben, oder vom Conference League Platz eben noch geholt hat. Von daher, eine zweite Niederlage am Stück wäre schon echt nicht schön, mit einem Punkt aus 3 Spielen zu starten.
Definitiv. Und apropos Conference League, ich bin die Woche tatsächlich in Berlin beruflich, weil ich Union da in der Conference League begleiten darf. Bin mal sehr, sehr, sehr gespannt, wie es wird. Die ziehen ja ins Olympiastadion, müssen ja im Olympiastadion spielen, machen da irgendwie alles, gestalten alles in Rot. Da bin ich echt mal gespannt, wie das wird. Werden sich wohl qualifizieren, Hinspiel 4-0 gewonnen, das wird es wohl werden. Aber das ist echt, da werde ich ein bisschen Scout spielen für Borussia dann, und mir angucken, wo Stärken und Schwächen liegen beim Gegner.
Ja, sehr schön, dass du als Scout schon mal vorfühlst, was da zu holen ist. Dann kannst du vielleicht kriegst du ja die Nummer von Adi Hütter, dass du ihm ein paar Tipps rüberschickst. Aber Olympiastadion in Rot, das wird die Hertha-Fans wahrscheinlich auch wahnsinnig freuen, oder?
Ja, ich glaube, die Hertha-Fans haben jetzt nicht so die maximale Bindung zu diesem Stadion. Deswegen weiß ich es gar nicht so genau. Ist ja die Geschichte dahinter ist ganz lustig. Ist ja ein städtisches Stadion. Also darf Union da rein. Weil ja, es geht dann darum, wie viel Miete zahlt man, dann darfst du da auch rein. Die städtische Gesellschaft, die das da vermietet hat, will natürlich Kohle haben. Und so ist das halt, dass Union da jetzt spielen wird. Und ich bin echt mal gespannt. Ist natürlich super schade um die alte Försterei. Wir waren ja auch vor 2 Jahren da. Einfach ja, ein super geiles Stadion, ein cooler Club. Aber jetzt halt im Olympiastadion.
Das geht ganz einfach nicht wegen der nicht vorhandenen Sitzplätze, oder?
Ja, du musst irgendwie eine gewisse Anzahl an Sitzplätzen haben und die können sie nicht vorweisen und deswegen sagt die UEFA dann, ihr dürft da nicht spielen.
Ja, und generell bei UEFA-Spielen darf es nicht bei UEFA-Spielen noch einfach gar keine Stehplätze geben. Also selbst wenn es.
Genau. Ja. Aber es muss dann eine vorgeschriebene Anzahl an Sitzplätzen geben und das können sie wohl nicht gewährleisten und ja.
Okay. Gut, ja, dann schau mal, dass du da ein paar Tipps dir oder ein paar Schwächen offenlegst schon mal. Aber jetzt mal im Ernst, wir sollten da schon, wir haben es gesagt, wir sollten da mindestens einen Punkt und ehrlicherweise eigentlich einen Sieg holen in Berlin, ne?
Das, ja, und das wird natürlich super schwer. Ich meine, ne, wie gerade gesagt, wir kennen die alte Försterei, wir kennen die Stimmung da. Da sah jetzt nie ein Top-Verein richtig gut aus. Auch wenn die Bude jetzt nicht komplett voll ist bei denen, aber schauen wir mal. Also ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, wie Borussia sich da schlägt und welche Konsequenzen Adi Hütter auch aus der Leverkusen-Niederlage zieht, natürlich auch ziehen muss verletzungsmäßig. Das wird schon interessant und ja, wir versprechen euch natürlich, wir schauen dann nächste Woche Montag auch drauf, wie sich Borussia da gegeben hat und ja, ich würde sagen, machen wir es für heute zu, oder?
Ja, machen wir es zu, genug geredet. Gehen wir schlafen, oder?
So sieht's aus. Wir wünschen euch allen einen super Wochenstart. Kommt gut rein in die Woche. Haltet uns die Treue. Schreibt Feedback. Teilt uns. Wie immer. Wir danken euch dafür alles, was ihr macht.
Dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Macht's gut.
Ciao.